Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Herzlich willkommen im Gottesdienst der Ecclesia Church. Mein Name ist Samuel und ich habe die großartige Ehre, unseren Standort in Ansbach zu leiten. Und es ist so schön, dass du eingeschaltet hast hier bei uns in der Ecclesia Church. Vielleicht hast du gehört, wir haben Kino in der Kirche und du hast eingeschaltet und du wunderst dich, dass du mich jetzt siehst. Das liegt auch daran, dass wir aus Lizenzgründen das Ganze nicht online zeigen können. Aber du hast die Möglichkeit, einfach mit mir jetzt ein paar Minuten im Wort Gottes zu verbringen und einfach reinzuhören, einfach aus dem Thema, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Wir Standardpastoren dürfen wir euch online einfach mit reinnehmen, Themen, die uns am Herzen bewegen. Und dann nehme ich uns gleich mit rein in einfach eine Bibelstelle, die finde ich so, so spannend. Und ich lese einfach aus dem Wort Gottes gleich einfach heraus. Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41, du kannst ja auch von zu Hause gerne einschalten, wenn du möchtest. Da heißt es, an demselben Tag sprach er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Boot mit, wie er war, und es waren noch andere kleine Boote bei ihm. Daher erhob sich ein großer Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot, so dass es sich schon füllte, also das Boot wurde voll vom Wasser. Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sagten zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Denkst du nicht, dass wir sterben? Und er stand auf, ganz entspannt, und schalt den Wind und sprach zu dem See, Schweig, seid still. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Dann sprach er zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander, wer ist dieser, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Lass mich kurz beten, dann gehen wir ein paar Gedanken hinein. Jesus, ich danke dir für diese Zeit und auch für diese Predigt und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du durch mich zu den Menschen sprichst, hier in Jesu Namen. Amen. Die große Frage, die diesen Text auslöst, und ich weiß nicht, ob das schon gemerkt ist, aber für mich, immer wenn ich diesen Text lese, ist, mir wird bewusst, Stürme gibt es im Leben. Und dann stellt sich die Frage immer, was machen wir mit den Stürmen aus unserem Leben? Pastor Konsti sagt uns immer, wir leben in drei Phasen. Entweder bist du vor dem Sturm oder bist du mitten im Sturm oder bist du nach dem Sturm, aber im Endeffekt bedeutet das auch, dass du schon vor dem nächsten Sturm bist. Das Leben als Christ ist ein Stück weit stürmisch. Das liegt an der Natur. Und ich möchte mit dir einfach mal reingehen in verschiedene Perspektiven, die wir haben können darauf, warum es überhaupt Stürme in so einem Leben gibt. Also warum gibt es Stürme in deinem und in meinem Leben? Aber bevor ich da tiefer reingehe, ist mir so wichtig, dir folgende Wahrheit zu sagen. Bei all dem, was du nicht erleben können, wenn wir uns Kinder Gottes nennen, haben wir die Gewissheit, dass wir unter dem Schutz des Höchsten sind. Wir sind nicht auf uns gestellt. Wir gehen durch allem, was wir erleben, mit einer Begleitung. Und trotzdem erleben wir diese Zeiten von Stürme. Und warum gibt es Stürme in unserem Leben als Christen? Ich möchte direkt zu Beginn sagen, nicht jeder Sturm in deinem Leben hat dieselbe Ursache. Die Stürme in unserem Leben können verschiedene Ursachen haben. Deswegen brauchen wir auch geistliche Unterscheidung, um zu verstehen, warum befinde ich mich da, wo ich mich gerade befinde. Erster Grund, warum du Stürme gerade erlebst, ist, wie ich gerade eben gesagt habe, weil das Leben in einer gefallenen Welt stürmisch ist. Das Leben in einer gefallenen Welt ist nun mal voller Stürme. Leid passiert, Unheil passiert, Schwierigkeiten passieren. Das liegt daran, dass wir eine Welt leben, wo das Böse sich ausbreiten darf. Und das löst dadurch Stürme aus. Wenn Menschen auf der Autobahn unvorsichtig fahren und in jemand anderen reinfahren und diese Person auf einmal einen Unfall erleben, obwohl sie einfach ganz entspannt vielleicht auf die rechte Spur gefahren sind, dann können sie schon die Fragen stellen, was soll das? Aber wir haben nicht immer Einfluss darauf, was andere Menschen tun. Manchmal treffen Menschen falsche Entscheidungen, die unser Leben auch beeinflussen. Also Stürme können in unser Leben kommen und das ist nicht eine Strafe, das ist auch kein Angriff. Das ist auch nicht unbedingt, weil du einen Fehler gemacht hast. Manchmal Stürme tauchen eben in unserem Leben auch bei anderen Fehlern gemacht haben und hier gar nicht. Ein zweiter Punkt, das hat jetzt wieder ein bisschen mehr mit uns zu tun, weil wir ungehorsam sind. Und der Ungehorsam in unserem Leben, dem Willen Gottes gegenüber, kann Stürme in unser Leben hineinbringen. Es gibt Entscheidungen, die wir treffen, die sehr wohl für Stürme in unserem Leben sorgen können. Vielleicht kennst du es, du tust etwas, du triffst eine Entscheidung, wo du ganz genau wusstest, ah, das ist nicht der Wille Gottes. Und dann auf einmal befindest du dich auch in einem Ort, wo du gar nicht sein wolltest. Das kann passieren. Also unser Ungehorsam und diese unschöne Wahrheit müssen wir auch ins Gesicht fassen. Wenn wir nicht in den Willen des Herrn wandeln, dann öffnen wir Türen in unserem Leben für Stürme, die vielleicht gar nicht hätte sein müssen. Und da ist es entscheidend, in solchen Zeiten bewusst auf die Knie zu gehen und Gott zu fragen, gibt es hier etwas, was ich übersehen habe? Gibt es hier etwas, was ich gerade vielleicht nicht auf dem Schirm habe? Ein dritter Punkt, warum es Stürme in unserem Leben geben kann, ist, weil wir als Christen Bedrängnis erleben. Du musst wissen, als Christen, wir haben einen Feind. Es gibt Mächte der Finsternis, sie wollen nicht, dass du dieses Leben lebst, wozu Gott dich berufen hat. Und diese Realität dürfen wir keineswegs leugnen. Nicht, weil wir voll des Heiligen Geistes sind, heißt es, dass wir nicht angreifbar sind. Wir haben nur den Schutz Gottes, aber wir sind angreifbar. Angriffe können in unserem Leben. Christ sein bedeutet nicht sturmfrei. Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus was? Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt werden, doch seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, Jesus gibt uns da auch eine Zuversicht, dass er die Welt überwunden hat, aber er beginnt diesen Vers, indem er sagt, es werden Bedrängnisse kommen. Das könnt ihr gar nicht, dem könnt ihr gar nicht so einen Weg laufen. Wir sehen es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, die Männer und Frauen Gottes, die für das Evangelium und in Kraft auch eingetreten sind, haben sehr krasses Leid auch erlebt. Also Bedrängnis gehört auch dazu. Und Jesus sagt nicht in mir, Jesus sagt, in mir habt ihr Frieden und sagt nicht, in mir habt ihr perfekte Umstände oder ihr habt Kontrolle oder ihr habt Sicherheit, sondern er sagt, in mir habt ihr die Ruhe und den Frieden. Ein vierter Punkt, warum Stürme in dein Leben kommen können, es ist dem sehr angelehnt, ist aber ein bisschen situativ betrachtet, weil wir einen Auftrag haben. Ich möchte dir sagen, wenn du eine Berufung Gottes hast über dein Leben, diese Berufung wird sehr oft umkämpft sein. Der Feind liebt es nämlich nicht, wenn wir in den Auftrag Gottes hineinsteigen, den er für uns hat. Warum? Weil es gibt Dinge auf dieser Welt, es gibt Dinge in deinem und meinem Leben, es gibt Dinge in deiner Familie, wenn da Durchbrüche passieren würden, das wäre sehr, sehr schlecht für den Feind. Und gegen diese Dinge stellt er sich auch super gerne quer. Und im Endeffekt, mit diesem Punkt steigen wir auch in diesem Text, weil vielleicht fragst du dich auch, warum habe ich hier überhaupt so viel über Stürme gesagt? Es ist, weil viele Menschen kennen diese Geschichte, aber worauf die wenigsten achten, ist eigentlich, wohin diese Geschichte mündet. Denn dieser Sturm, also diese Story um den Sturm, sie wird immer nur als abgeschlossenes Phänomen betrachtet, aber das stimmt gar nicht. Die Bibel ist zwar in Kapitel aufgeschrieben, damit wir Menschen Orientierung haben, aber das ist im Endeffekt eine ganze Story. Das heißt, wenn du in dem Vers 1 von Kapitel 5 guckst, dann verstehst du eigentlich, warum dieser Sturm passiert ist. Und ich lese dir mal Markus 5, Vers 1. Danach kamen sie ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gadarena, Vers 2, und als er aus dem Schiff stieg, Jesus, als er aus dem Schiff ausgestiegen ist, da lief ihm aus den Gräbern ein besessener Mann mit einem unreinen Geist entgegen. Und jetzt wird spannend. Und vielleicht hast du gerade 1+1 zusammengezählt. Dieser Sturm kam nicht aus dem Zufall. Dieser Sturm kam, weil der Feind wusste, was Jesus vorhat, das andere Ufer. Der Feind wusste, Jesus geht nur ans andere Ufer, um diesen Mann zu befreien. Ich mache dir die Geschichte kurz. Dieser Mann ist besessen mit tausenden von Dämonen. Wir können sogar annehmen, dass sie regionale Geister waren, die Einfluss hatten auf die ganze Region. Warum? Weil die Dämonen sagen zu Jesus, hey, wenn du uns, sie haben Angst vor Jesus, okay, bitte, bitte, treib uns zwar aus dem Mensch raus, aber nimm uns nicht aus der Region. Warum? Weil sie Einfluss auf die Region hatten. Deswegen bitten sie, in die Schweine einfach hinausgetrieben zu werden. Was sie nicht gewusst haben, ist, dass die Schweine ins Wasser bringen und sie sterben und es ist auch mit ihnen trotzdem vorbei. Aber man merkt darin, dass wirklich da ein Einfluss, es war der Kampf um den Einfluss über eine ganze Region. Um damit diese Befreiung nicht stattfindet. Denk mal drüber nach. Der Feind schickt einen Sturm gegen den Boot. Ich finde das so krass, als ich das erste Mal diesen Kontext für mich verstanden habe, denn ich habe etwas darin gecheckt, was mich bis heute begleitet. Sei vorsichtig, wenn du in dem Auftrag des Herrn unterwegs bist. Der Feind wird Stürme schicken. Und manchmal, wir können den Fehler tun, mit diesen Stürmen ein bisschen unreif oder kindlich umzugehen. Und wir werden das gleich merken, auch an der Reaktion der Jünger. Was tun die Jünger? Sie geraten völlig in Panik. Was denken sie so? Wir sterben! Und sie wundern sich, dass Jesus schläft. Ich lasse mich jetzt direkt sagen, warum schlief Jesus in diesem Boot? Ich möchte das gleich aus dem Weg räumen. Jesus schlief, weil er wusste, wer hinter dem Sturm war. Und er hatte keine Angst vor der Macht hinter dem Sturm. Absolut keine Angst. Er wusste, das ist kein Sturm, in den sie geraten sind aufgrund von Naturverhältnissen, sondern er wusste, der Feind will ihn aus der Ruhe nehmen und ihn davon abhalten, diesen Mann freizusetzen. Also, was können wir daraus lernen? Wie gehen wir mit den Stürmen in unserem Leben, die vor allem auch mit unserem Auftrag verbunden sind? Vielleicht erlebst du Stürme, seitdem du dich taufen lassen hast. Vielleicht, das passiert so oft, viele Leute lassen sich taufen und erzählen, dass die Tage danach viel schlimmer waren als davor. Vielleicht erlebst du Stürme, weil du gerade einen Dienst angenommen hast, auch vielleicht in der Church, vielleicht bist du ins Green Team gekommen und gefühlt, seitdem du im Green Team bist, fühlst du dich noch mehr angegriffen als davor. Vielleicht erlebst du Stürme, weil du zugesagt hast zu einem Job oder zu einer Berufung, zu etwas, wo du gerade zugesagt hast und du fragst dich, oh je, warum passiert das? Lass mich dir sagen, wie geht man am besten mit Stürmen? Der erste Punkt, ich habe 4 Punkte für dich, sehr simpel. Erster Punkt ist, schau zuerst auf Jesus und nicht auf den Sturm. Schau zuerst auf Jesus und nicht auf den Sturm. Warum schlief Jesus? Weil er wusste, was für eine Macht er hat. Und wenn du weißt, dass Jesus an deiner Seite ist, dann kannst du dir auch dein Kissen nehmen und dich neben Jesus hinlegen, dem Boot. Und sagen, Jesus, wenn du schläfst, dann schlafe ich auch. Wenn du dich nicht aus der Ruhe nehmen lässt, warum sollte ich das tun? Schließlich, wenn wir wirklich alle sterben, wie die Jünger das sagen, dann schließt es auch Jesus ein. Ich finde das so witzig. Kümmert sich das nicht, dass wir alle sterben? Haben sie wirklich gedacht, dass Jesus in diesem Sturm stirbt? Schon ein bisschen lustig, wenn man darüber nachdenkt. Jesus hatte die Ruhe, weil er wusste, dass der Sturm nicht das letzte Wort hat. Und deswegen können wir auf Jesus schauen, wenn Stimme kommen. Der zweite Punkt ist, geh ehrlich zu Jesus. Ja, auf der einen Hand dürfen wir daraus lernen, dass wir nicht einfach komplett aus der Ruhe geraten müssen über Stürme. Und trotzdem, da gibt es zu dieser Münze eine andere Seite. Es ist auch okay, in unserer Menschlichkeit in Sorge und Angst zu geraten. Ist völlig in Ordnung. Aber die Frage ist, wohin damit? Wir tun so oft, gerade wie in Deutschland, oder wo immer du zuschaust, aber ich glaube, das trifft uns allen als erwachsene Menschen. Wir fangen an, Kreise zu drehen, uns zu überlegen, irgendwelche Pläne. Ich muss jetzt überlegen, ich muss Kursänderungen machen, was auch immer. Ich muss jetzt in Aktien investieren, damit ich nicht, was auch immer du für einen Gedanken kommst, wo unser Gehirn rattert und rattert und rattert. Und wir merken manchmal gar nicht dabei, dass wir mit Jesus persönlich noch gar nicht drüber geredet haben, was los ist. Also geh zu Jesus und sag ihm folgende Worte. Jesus, ich habe Angst. Weißt du, ich finde es so krass, wie selten Christen, und ich schließe mich da ein, zu Jesus gehen und ihm ehrlich sagen, wie es uns geht. Weil selbst wenn wir zu Jesus gehen, wir fangen an, auch Jesus unsere Agenda zu sagen. Jesus, ich habe das geplant, segne das. Nein, was ist, wenn du einfach mal auf dem Boden sitzt und sagst, Jesus, ich habe Angst. Und ich weiß gar nicht, was morgen auf mich kommt. Glaube bedeutet nicht, dass wir keine Angst haben. Glaube bedeutet, dass wir mit unserer Angst zu Jesus gehen. Das ist der wesentliche Unterschied. Das dritte ist, vertraue seiner Autorität. Wenn du schon zu Jesus gehst, dann sei in der vollkommenen Gewissheit, dass Jesus Christus die absolute Autorität hat. Und weißt du was? Manchmal, wenn Dinge in deinem und meinem Leben kommen, die uns das Gefühl geben, als wäre Jesus nicht mehr in der Macht. Wir waren vor ein paar Wochen mit unseren Angestellten und den Pastoren bei Open Doors und wir haben uns die Arbeit von verfolgten Christen angeguckt. Und ich weiß noch, wie ich immer wieder mir die Frage gestellt habe, Gott, warum lässt du überhaupt zu, dass Menschen, die in deinem Namen, in deine Autorität rausgehen, so Bedrängnis erleben können? Warum können sie nicht einfach sagen, in Jesu Namen und alle werden ausgerottet, die sie angreifen? Das ist manchmal die Vorstellung, die wir haben, oder von der Autorität Gottes. Autorität Gottes bedeutet, ja, wir sagen ja, oh, ich habe die Autorität in Jesus Christus. Das muss doch bedeuten, dass ich zu alle Stimmen meines Lebens, genau wie Jesus sagen kann, schweige, sei still. Und sie verschwinden einfach. Alle meine Probleme verschwinden immer, wenn ich aufstehe und sage, sei still. Aber das passiert so nicht. Weil die Autorität Jesu Christi ist nicht dafür da, damit wir uns einfach Dinge wünschen können, wie so ein Wunschautomat. Die Autorität Jesu Christi ist dafür da, dass wir inmitten der Stürme die gute Botschaft proklamieren können, ohne Angst. Weißt du, das größte Zeichen oder das größte, also was mich am meisten bei verfolgten Christen berührt, ist die Tatsache, dass sie inmitten dessen, dass sie geschlagen werden, verfolgt werden, mit so viel mehr Kraft sagen können, dass Jesus der Herr ist. Und das ist denen nur möglich, weil die Autorität Jesu Christi in dem liegt. Du weißt, dass die Autorität Jesu Christi in deinem Leben zum vollen Zug gekommen ist, wenn egal was um dich herum ist, du immer den Namen Jesu aussprechen kannst, ohne einen Funkel Zweifel. Nicht jeder Sturm wird sofort verschwinden, aber jeder Sturm steht unter der Herrschaft von Jesus. Deswegen kannst du auch seiner Autorität vertrauen. Mein vierter, letzter Punkt für dich ist, lass dich im Sturm in Glauben formen. Ist es nicht krass, dass die Frage, die Jesus an die Jünger stellt, ist, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Und diese Frage letzten Endes führt zurück zu der Kernfrage, auf wem schaust du, wenn Stürme kommen? Unser Glaube ist nicht gegründet auf unsere Können. Ne? Zwar bei den Jüngern genauso. Sie wollten direkt gucken, was machen wir? Sollen wir Eimer nehmen? Sollen wir Wasser aus dem Boot rausnehmen? So denken wir immer, oder? Wir müssen irgendwas machen, Aktionismus. Gott sagt, Glaube ist kein Aktionismus. Glaube ist eine Zuversicht, dass der König aller Könige an meiner Seite ist. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Ich weiß nicht, in was für Herausforderungen du dich gerade befindest. Ich weiß nicht, in was für eine Not du bist. Vielleicht erlebst du Bedrängnis. Vielleicht wirst du von deiner eigenen Familie verfolgt oder ja, angefochten für deinen Glauben. Vielleicht hast du Absagen nach Absagen bekommen und du zweifelst an deiner Berufung. Vielleicht hast du erlebt, dass Menschen auf dich herabgeschaut haben. Vielleicht hast du finanzielle Not gerade. Und du kannst nicht da vorne sehen. Du siehst nur den Sturm und du kannst dir überhaupt nicht mehr der offene Himmel vorstellen. Ich möchte dir sagen, der Himmel ist offen, weil Jesus Christus auf dem Thron sitzt. Und auch wenn es so viele Gründe gibt, manchmal daran zu zweifeln, weil die Umstände uns blenden, ich möchte dir sagen, es gibt einen Gott, der größer ist als die Stürme in deinem Leben. Und er kann zu dieser Stürme sprechen und sagen, schweige, sei still. Ich möchte mit uns beten, ihr Lieben. Ich möchte zuerst für dich beten, wenn du gerade im Sturm bist. Und es fühlt sich so an, als wärst du komplett vergessen worden von Jesus. Hör mir bitte genau zu. Jesus hat dich nicht vergessen. Und lass mich für dich beten. Jesus, ich danke dir für diese Person, die mir gerade zuhört. In dieser Not, wo diese Person gerade ist. In diesem Leid, wo die Person gerade ist. Ich spreche hinein deinen Frieden. Ich spreche es aus, genauso in deine Worte. Schweige, sei still. Und ich danke dir, dass keine Macht der Finsternis, du sagst selber in deinem Wort, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und ich spreche es aus über den Herr, über jede einzelne Person, in den Leid, in der Sorge, in der Angst. Danke, Jesus, für deinen Frieden und deinen Shalom. Und wenn du diese Predigt gehört hast und du hast noch nie davor von Jesus Christus gehört hast Und wenn du dir die Frage stellst, wo wäre ich, wenn ich heute Nacht sterben würde, und du hättest keine Antwort darauf, dann möchte ich dir sagen, es gibt einen Gott, Jesus Christus. Der hat nicht nur auf dieser Erde gelebt und ist mit seinen Jüngern durch die Welt gegangen. Nein, er ist ans Kreuz gegangen und ist für ihr Leben, und pass mal auf, auch für dein Leben, für deine Sünde ist er gestorben. Und er möchte heute in enge Beziehung mit dir kommen. Es geht nicht um eine Religion. Es geht nicht um den Namen einer Kirche. Es geht auch nicht um eine Institution. Es geht um eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Sein Name ist Jesus Christus. Und wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du nicht in dein Leben ganz hingegeben hast, dann möchte ich dich aufrufen, folgendes Gebet mir nachzusprechen. Und sprich es aus. Von da, wo du mir zuhörst, sprich mit aller Kraft aus. Lieber Jesus, ich komme heute zu dir und ich lege alles ab. Vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich bekenne, dass du der Sohn Gottes bist, dass du gestorben und auferstanden bist. Komm in mein Herz. Sei du ab heute der Herr und König meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen gesprochen hast, sagt das Wort Gottes, dass du gerettet bist. Wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Herr ist und mit seinem Mund bekennt, dass er auferstanden ist von den Toten, der ist gerettet. Und das spreche ich dazu in Jesu Namen. Und ich ermutige dich wirklich, lass es uns wissen. Du hast die Möglichkeit, auch über unsere Webseite einfach zu wissen, uns wissen zu lassen. Füll unsere Connect-Karte aus. Lass uns wissen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und lass uns einfach an deine Seite kommen und dich stärken auf deine Reise als Nachfolger Christi. Ich wünsche Gottes Segen.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.